schon lang, lang ist es her. Es war nicht beabsichtigt, es war ja eine große Pause. Ich hatte angekündigt, wenn ich wieder einmal da sein sollte, dann soll das eine Weiterführung sein, weitergehen dort, wo wir aufgehört haben. Das große Thema, die Gottebenbildlichkeit, zu der wir erschaffen sind. Wir haben dann in diesem Zusammenhang erwähnt, wir gingen von 1. Mose 1 aus, wie dann der Widersacher Gottes, der Teufel, gerade das Beste im Menschen und das, was den Menschen zu Menschen macht, zerstört hat. Und das war uns Anlass, erst nochmal einen Blick zu tun auf die unsichtbare Welt, mit der wir es bei allem auch zu tun haben. Wenn wir Linien durch die Schrift aufzeigen wollen, können wir den Hintergrund der unsichtbaren Welt keinen Augenblick vergessen. Und haben da zunächst einmal einiges gesagt über die Engel Gottes. Und nun wäre es ebenso nötig und dran, auch einiges zu sagen über den Teufel. Das ganze Erlösungswerk Jesu ohne diesen Hintergrund ist gar nicht vorstellbar. Aber nun geht es eben bei alledem um eine Evangeliumsbotschaft, dass wir es zu tun haben mit einem überwundenen Feind, der durch Jesus entwaffnet und zunichte gemacht ist. Auch das muss wohl von Anfang an mit aufklingen. Ich gestehe, dass ich über dieses Thema der Teufel oder überhaupt die Welt der Finsternis nicht sehr gern rede. Wenn dann grundsätzlich und auch von Anfang an gleichsam das Entscheidende vorwegnehmend, dass nur deutlich wird, er ist überwunden. Und das soll dann auch immer wieder schon heute mit deutlich werden. Der Teufel, auch ursprünglich ein Engel Gottes. Ein Diener und Bote des Höchsten. Und wie man gewiss sagen darf, ein Engelfürst. Die Engelgeschöpfe Gottes, ich weiß nicht, wie weit das noch alles lebendig ist. Der Teufel, ein Geschöpf Gottes. Andere Geschöpfe als die Menschen es sind, nicht in irdisch-fleischlichen Sinn, sondern geistliche Mächte. Aber, und das ist nun das, was dabei zu sagen wäre, ein von Gott abgefallener Engel. Und wie wir auch wissen, dass er viele andere Engel in diesen Abfall mit hineingerissen hat. Das heißt also, ehe der Fall des Menschen kam, 1. Mose 3, Sündenfall mit seinen verheerenden Folgen, hat es einen Abfall in der unsichtbaren Welt gegeben, längst ehe der Fall des Menschen geschah. Und nun will ich einfach aus der Fülle der Bibelstellen, die zu lesen wären über den Teufel, die Dämonen, die Mächte der Hölle und des Abgrundes, einige Stellen herausnehmen, dass wir sie lesen. Ich lese als erstes aus dem Brief des Judas den 6. Vers. Da heißt es, auch die Engel, die ihren himmlischen Stand nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er, Gott, behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Eine der Stellen, die also klar davon sprechen, dass es Engel gibt, die ihren himmlischen Stand verlassen haben. nicht bewahrt haben. Judasbrief, Vers 6. Und die von Gott aufgehalten sind zum Gericht. Das Gericht umschließt also auch diese Welt der gefallenen Engel mit ein. Sie werden eines Tages vor das Gericht gestellt, Gottes Gericht. Oder 2. Petrus 2, Vers 4. Es ist gut, sich solche Stellen vielleicht wieder zu notieren. Und das heißt aber auch, um sie zu bewegen, wenn man mal Zeit und Stille dafür hat. 2. Petrus 2, Vers 4. Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie in finstere Höhlen hinabgestoßen und übergeben, dass sie zum Gericht gehalten werden. Wieder Engel, wie heißt es, die gesündigt haben, die sich von Gott abgewandt haben. Sünde ist immer Trennung von Gott. Sünden sind immer nur die Folge davon. Das Eigentliche ist die Wegwendung von Gott. Und es gibt Engel, die sich von Gott abgewandt haben. Also auch sie, Geschöpfe, mit einem freien Willen. Freier Wille, das heißt, du kannst auch zu Gott Ja oder Nein sagen. Engel, die gesündigt haben, die aber Gott nicht verschont hat, sondern sie in finstere Höhlen hinabgestoßen und sie übergeben, dass sie zum Gericht aufbehalten würden. Gericht, muss ich eben dran denken, dass es von der Gemeinde Jesu heißt, und zwar lesen wir das im 1. Korintherbrief, die Situation aus der Gemeinde in Korinth: haben sich Geschwister, die einer Gemeinde angehörten, gegenseitig den Prozess gemacht, verklagt. Und das auch noch vor heidnischen Gerichten. Das gab es also damals schon. Und der Apostel Paulus schreibt dazu, 1. Korinther 6, wie darf jemand unter euch, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Was in der Gemeinde Jesu geschieht, sollte auch wirklich von den Heiligen Gottes geordnet werden und geschlichtet werden, dass wir uns unserer Dinge annehmen. Wisset ihr denn nicht, schreibt er weiter, dass die Heiligen die Welt richten werden? Ganz wichtig, die Heiligen Gottes werden einmal am jüngsten Gericht beteiligt sein, aktiv als solche, die Recht sprechen, und das in Jesu Namen. Man könnte auch sagen, Jesus durch seine Heiligen, was er tut, in Ewigkeit wird er immer tun durch seine Heiligen, durch die die Glieder seines Leibes sind. Er bedient sich seiner Glieder auch, wenn es mal um das jüngste Gericht gehen wird. Und dann werden die Heiligen Gottes in Jesu Namen Recht sprechen. Wisst ihr denn das nicht? Vielleicht müsste Paulus uns auch fragen, wisst ihr denn das nicht, was euch alles zu tun aufgetragen sein wird? Wenn nun die Welt soll von euch gerichtet werden, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen, also jetzt untereinander und was euch betrifft, zu richten und zu schlichten? Vers 3. Wisset ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Also die Engel kommen auch vor das Gericht Gottes, und dann werden es die Heiligen Gottes sein, die den Engeln Gottes, die da abgefallen sind, in Sünde gefallen sind, von Gott weggewandt haben, das Gerichtsurteil zu sprechen haben. Jesus durch seine Heiligen. So möchte ich dann immer gleich hinzufügen. Auch von der Stelle her wird es nochmal deutlich. Engel von Gott abgefallen, in große Finsternis gekommen, von Gott in die Finsternis gegeben, und auch sie warten auf den Tag ihres Gerichtes. Und nun dieser Teufel oder Satan oder wie auch die Schrift ihn nennt, offenbar ein Engelfürst. Und es ist ganz offenbar so, dass sein Macht- und Herrschaftsbereich von Gott ihm übergeben und anvertraut diese Welt gewesen ist. Unsere Welt. Lukas 4, das ist die Versuchungsgeschichte, also Jesus und der Teufel.
spielt eine große Rolle. Es ist völlig unmöglich, das Wirken Jesu klar zu erfassen, wenn wir nicht den Widersacher sehen. Abgesehen schon von all den vielen Evangeliumsberichten, wo er diesen Mächten gebietet und sie seiner Hoheit weichen müssen. Darüber wird ja später noch manches zu sagen sein. Aber jetzt auch Versuchungsgeschichte. Jesus selbst wird von diesem Teufel versucht. Er stellt ihm Schlingen, sucht ihn unter seine Herrschaft zu bringen, zu Fall zu bringen. Lukas 4, in diesem Bericht, da lesen wir mal die Verse 5 bis 7. Der Teufel führte Jesus hinauf auf einen hohen Berg. Was nicht heißt, dass das nun wirklich ein Berg war, geschehen ist. Vision. Für den Eindruck macht es ja dann auch in dem, was folgt. Er zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick. Das ist wie ein visionäres Erleben und Schauen. Aber dahinter steht er, der Versucher. Der Jesus ist durch alles hindurch, durch jede Versuchung. Versucht in allem wie wir. Da gehören auch diese Versuchungen mit hinein, dass der Feind trügen kann, betrügen kann, bis hinein in Visionäres, was so fromm getan sein kann. Jesus durch alles hindurchgegangen, darum kann er allen helfen und in allem uns retten. Er führt ihn auf einen hohen Berg, er zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, und jetzt nur die Stimme dieses Teufels, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit. Also die ganze Macht der Welt will ich dir übergeben, in deine Hand sie legen. Alle Macht und Herrschaft über diese Welt und über alle Reiche dieser Welt will ich dir übergeben. Denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, welchen ich will. Der Teufel, der da sagt, mir ist Macht und Herrschaft über diese Welt übergeben. Frage, wer hat sie ihm gegeben? Wenn, dann kann es nur einer tun, der Gott dieser Welt, der Gott des Kosmos, der Gott des Alls, der Gott Himmels und der Erde, der Vater Jesu Christi, der diesen Engel, Fürsten, diesen Gefallenen, ursprünglich eingesetzt hat als den Herren in dieser Welt, als den Fürsten in dieser Welt. Nun könnte man sagen, der Teufel ist, gerade Jesus macht es so deutlich, der Lügner von Anfang an. Zur Ergänzung seines Bildes, Johannes 8, Vers 44, heißt es, das sagt Jesus jetzt, das sagt Jesus den Frommen seiner Tage, die ihm auflauern, die ihm widersprechen, die ihn schließlich auch ans Kreuz gebracht haben. Ihr habt den Teufel zum Vater. Ein hartes Wort. Aus dem Munde Jesu konnten auch solche Worte hervorgehen. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste, also nachdem es den Teufel gelüstet, wollt ihr tun, Menschen unter der Herrschaft dieses Teufels. Und dann sagt Jesus, der ist ein Mörder von Anfang. Das eine. Er ist ein Mörder. Also uns das Leben rauben, töten, in den Tod hineinbringen. Das ist so sein eigentliches Geschäft und Handwerk. Ein Mörder von Anfang. Und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, redet er von seinem eigenen. Das heißt mal ganz schlicht gesagt, der kann gar nicht anders. Und wenn er seinen Mund aufmacht, kommt eine Lüge raus. Die Lüge, das ist so sein eigenes. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Von dem alle Lüge herkommt, was an Lüge, an Betrug ist in der Welt, auch in unserem Leben, fließt letztlich aus dieser so trüben, dunklen Quelle. So wie Gott der Gott der Wahrheit ist. Jesus ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Der Heilige Geist wird genannt der Geist der Wahrheit. Und das ist mehr als nur das Gegenstück von der Lüge. Er ist wirklich Gott, er ist wirkliches Leben. Da ist alles echt, durch und durch echt. So ist beim Teufel alles Lüge. Nichts von Wahrheit ist in ihm. Er macht seinen Mund auf und es kommt eine Lüge heraus. Und hier auch nochmal ganz deutlich uns zu machen, alles was an Unwahrheit ist, Scheinwesen, Blendwerk, Vortäuschung, Verdrehung, Übertreibung, genauso wie die Untertreibung, je nachdem wie es nötig ist, schafft Gemeinschaft mit dem Teufel, bringt uns in tiefere Abhängigkeit von dem Teufel, der Widersacher Gottes ist, der ihm zuwiderarbeitet. So wie die Wahrheit uns öffnet für das Wirken Gottes und des Heiligen Geistes, aus der Wahrheit sein. Wahrheit und Liebe, das beides steht immer ganz dicht beieinander. Wahrheit und Liebe, das gehört unlöslich zusammen. Liebe, die ganz in der Wahrheit lebt. Und Wahrheit, die uns öffnet, der Macht der Liebe. Aber im Teufel ist keine Wahrheit. Er ist durch und durch Lüge und der Vater der Lüge. So könnte man also annehmen, wenn er zu Jesus sagt, mir ist die Welt übergeben, eine Lüge. Ganz so einfach ist es aber nicht, sondern dieses Lügen des Teufels, das wissen wir auch, ist ein Gemisch von Wahrheit und Lüge. Der Endeffekt ist immer Betrug. Aber eben darum ist auch die Wahrheit mit hineingemengt. Zu täuschen, irre zu führen. Der Endeffekt ist Betrug. Der Teufel kann durchaus ein Wort der Wahrheit sagen. Und wenn wir das Zeugnis Jesu hören, dann wird uns das nur nochmal bestätigt. Und er ist der Fürst, dem Gott Herrschaft über diese Welt gegeben hat. Jesus nennt ihn ja den Fürsten dieser Welt. Das ist er seit eh und je. Johannes 14,30. Das Kapitel gehört zu den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Das letzte, was er im Kreis seiner Jünger verkündigt hat, ihn noch mitgegeben hat auf ihren Weg. Und da sagt Jesus auch den Satz, Vers 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt. Er hat keine Macht über mich. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hinnen gehen. Jesus sagt, jetzt ist die Stunde der Finsternis an einer anderen Stelle und hier. Es kommt der Fürst der Welt, er redet von keinem anderen, als dem Teufel, der ihm immer wieder in den Weg getreten ist, auf allerlei Weise. Und er sagt, er hat keine Macht über mich. Wunderbar, dass in Jesus der aufgestanden ist, gekommen in die Welt, an dem dieser Teufel wirklich und völlig zu Schanden geworden ist. Man könnte vom Sündenfallkapitel her nun ein großes, dunkles Kapitel schreiben, die Menschen unter Macht und Herrschaft des Teufels. Aber Jesus, müsste man dann gleich sagen, das ist das nächste Kapitel, an dem dieser Lügner, Betrüger, Verführer, Versucher, dieser Mörder oder wie auch er genannt wird, rettlos zuschanden geworden ist, mit all seiner Kunst. Mit all seiner Macht über dir verfügt, an Jesus standen geworden, der den Weg des Gehorsams gegangen ist, von der Krippe bis zum Kreuz. Wir werden von Jesus gesondert zu reden haben. Die Schönheit Jesu muss aufleuchten. Aber ehe wir davon reden, müssen wir sagen, von dem, der die Macht über uns hat und die Herrschaft in der Welt übt. Er hat sie einem Engel Gottes übergeben. Das ist nichts Besonderes. Engelmächte, die Regierungsbezirke überkommen haben von Gott. Aber nun ein gefallener Engel, das heißt auch, der die ganze Welt in dessen Fall mit hineingezogen hat, das konnte nicht so sein. Steht übrigens nochmal da, Johannes 12, 31, wer es gern sich merken will, ist ja ganz gut, wenn man weiß. Da heißt es, jetzt geht das Gericht über die Welt. Jesus sagt es. Jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Jesus sieht jetzt schon die Stunde kommen, da er der Überwundene ist. Er wird ausgestoßen werden. Der Fürst dieser Welt, aber so nennt er ihn. Die Welt ist mir übergeben. Und darum kann er hier so großmäulig sagen, ich gebe sie wem ich will. Ich biete sie dir an. Und dann kommt das, was er fordert, anbeten und mir zu Füßen liegen. In Jesus ist er dem begegnet, der ihn erkannt hat, der ihn entlarvt hat, der in keinem Stück gehorsam ward, sich beugte, sich fügte, sondern durch Gehorsam dem Vater gegenüber, das geliebte Kind, diesen Teufel überwunden hat. Jesus. Zunächst sehen wir ihn, Jesus, der überwunden hat. Damit bricht für uns die Stunde an, da wir ihn überwinden dürfen in der Gemeinschaft mit Jesus, dass wir das schon hören und aufklingen lassen. Fürst der Welt. Und so wird er auch im Neuen Testament, auch in den Briefen uns genannt, Epheser, Kapitel 2, Vers 2 heißt es, zunächst rückblickend auf die Gemeinde in Ephesus, Brüder und Schwestern, Kinder Gottes, geboren aus Wasser und Geist, die das neue Leben empfinden, in denen Jesus Leben ist. Er sagt, einst, ehe es so geschah, wart ihr tot in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr vormals, einstmals gewandelt seid in Übertretungen und Sünden, so nach dem Lauf dieser Welt und wie es in aller Welt ist. Aber nicht nur dies, sondern nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Hier steht nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, eigentlich, ich würde mal so sagen, wie es entspricht dem Fürsten der Gewalt der Luft. So steht es wörtlich da. Da ist nicht nur er da, sondern die Gewalt, die Exousia, Mächte, deren Kampffeld der Luftraum ist. Also hier in dieser Welt ihr Betätigungsfeld haben. Aber er ist der Fürst über diese Mächte. Da klingt schon etwas auf. Wir lesen dann an anderer Stelle, wo es deutlich wird, dass es eine Organisation der Finsternis gibt. Mächte unter der Herrschaft dieses Teufels, der Macht und Gewalt über sie hat, dem sie zu Diensten stehen. Das Gegenbild und Zerrbild dessen, was Gott ist, der Gott der Liebe, der Gütige, der mit seiner Liebe leitet und nun Geschöpfe im Himmel und auf Erden, die mit Freuden ihm gehorchen und ihm folgen. Aber hier ist der Tyrann und die Mächte unter seiner Herrschaft und Knute, der über sie Macht und Gewalt übt. Also hier der Herrscher der Luft und des Luftraumes. Oder wenn wir gerade einen Epheserbrief haben, gleich mal ein paar Kapitel weitergeblättert. 6, wo ja sehr viel steht, so viel, dass wir keinesfalls da uns allzu lang aufhalten können, nur es aufklingen lassen. Epheser 6. Lesen wir ruhig mal Vers 10 bis 12, um sie gelesen zu haben. Zuletzt, das ist wie eine Zusammenfassung des Paulus nach diesem großen, gewaltigen Epheserbrief mit seiner Botschaft, die ungeheuerlich ist. Zuletzt, summa summarum, so etwa Doppelpunkt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wozu denn? Dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dann greift die Waffenrüstung. Das wir nochmal unterstreichen. So tun, als seien sie nicht da und als sei es auch nicht mehr zeitgemäß davon zu reden. Das wäre ebenso töricht, als wenn im Krieg man die Augen verschließen will vor dem Gegenüber des Feindes. Aussichten auf Sieg bestehen nur, wenn man den Gegner kennt.
und ihm dann zu begegnen vermag. In der Bibel so selbstverständlich vorausgesetzt, das ist der Hintergrund all des Geschehens in dieser Welt. Wir haben es hier mit geistlichen Mächten zu tun. Und was da alles gesagt wird, es braucht eine Waffenrüstung, da bleiben wir jetzt nicht stehen, aber der schöne Satz, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels, erstens, nach dem Urtext würde ich viel lieber sagen, dass ihr stehen könnt. Gar nicht feststehen. Dass ihr stehen könnt, dass euch nichts umschmeißt mehr. Es ist so wichtig, eine Waffenrüstung zu tragen und zu wissen um die Kampfweise des Gegenübers, damit wir stehen und nicht einfach auf der Nase liegen. Und zwar gegen die listigen Anläufe des Teufels, da steht im Griechischen das schöne Wort Methodaias. Nicht listige Anläufe, sondern Methodaias. Das haben wir in unserem Wort Methode. Der Teufel hat seine altbewährten Methoden. Man wundert sich immer wieder, dass er keine neuen erfinden braucht, weil wir immer wieder auf seine Methoden reinfallen. Es sind immer die alten Methoden. Aber Methode, Methodos, im Griechischen, das heißt ganz wörtlich Umweg. Er macht seine Umwege. Er kommt nie frontal von vorn. Er kommt von hinten. Dort, wo man ihn überhaupt nicht vermutet. Das ist seine Kampfweise, seine Taktik. Er hat eine wirkliche Taktik. Paulus redet von der Taktik des Teufels und seiner Heere. Die da sind, das sind töricht, die Augen vor ihm zu verschließen. Wir haben nichts damit zu tun, dass wir vor dem Teufel zittern. Aber dass wir das Feld schlagen, das gehört zu unserem Auftrag und Dienst dazu. Und dass wir Pannen erheben in Jesu Namen und die Mächte aus jeder Position rausgeworfen werden, das ist unser Auftrag. Dass ihr bestehen könnt gegen diese Methoden, raffinierte Methoden, Umwege des Teufels, Teufel wiederum, Diabolos, das wisst ihr auch, das ist der, der alles durcheinander bringt. Der Durcheinanderwerfer ist er. Feind aller Ordnung darum auch und der alles auf den Kopf stellt. Und das so lange praktiziert, bis wir meinen, das ist das Normale. Und wenn dann der Heilige Geist Menschen wieder auf die Beine stellt, wieder zu normalen Menschen macht, dann sagen die anderen, die sind unnormal, bei denen stimmt's nicht. Es ist also wirklich alles durcheinander. Er wird immer wieder dafür sorgen, dass, wo er Herrschaft hat, wo er Eingang hat, Eingang in das Leben eines Menschen, in die Familien, wo er einbricht in Gemeinden, wird immer Zerstörung die Folge sein. Es kommt alles durcheinander, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht Menschen sind das eigentliche Gegenüber, Fleisch und Blut, sondern die sind auch wieder nur Werkzeug, die sind oft nur Mund, durch die diese Mächte reden. Menschen unter Gewalt des Widersachers, einfach dieses Bild zu sehen, was die Bibel uns deutlich und klar zeigt. Nicht Fleisch und Blut, nicht menschliches Gegenüber, sondern es handelt sich hier um Mächtige, um Mächte, Archas, die Macht haben und Macht üben. Oder es handelt sich um Gewaltige, Gewalten eigentlich, Gewalten, das Wort im Griechischen. Exousia ist dasselbe Wort, wie was auch wieder im geistlich-göttlichen Sinn angewandt wird. Die Vollmacht heißt Exousia. Hier sind Geister wider Gott, die Vollmachten haben. Die Vollmachten gebrauchen so nicht, dass man sagen kann, ist ja alles dummes Zeug. Und der Teufel war mal. So nicht. Er ist überwunden für den, der eins geworden ist mit Jesus. Und da wirklich überwunden. Und darum sagt der Paulus, nehmt die Waffenrüstung, ihr könnt stehen. Und das sagt er, ehe er von dem Widersacher, der Gegenfront spricht, sei stark in dem Herrn, also in der Gemeinschaft mit Jesus. In der Macht seiner Stärke. Das ist ein gewaltiges Wort. Hier im Deutschen gar nicht so deutlich, wie es im Griechischen ist. Stark, Macht, Stärke. Im Griechischen stehen drei verschiedene Worte. Die Macht, Gewalt, Stärke. In dem Herrn habt ihr alles, alle Macht, alle Gewalt, alle Stärke, stark in ihm, in der Gemeinschaft mit Jesus. Das ist der Ruf zu Jesus. Und wenn wir vom Teufel reden, ist das nicht als Ruf zu Jesus. Oder ist das das Triumphlied derer, die mit Jesus ihren Weg gehen dürfen. Seid stark. Zieht an die Waffenrüstung. Ihr könnt stehen.
Und dann erst spricht er, mit wem wir es zu tun haben. Das ist die wunderbare Seelsorge des Paulus. Erst gucken wir auf ihn und dann können wir reden von dem anderen. Und wer ihn im Blick hat, Jesus, den Siegesfürsten, den Überwinder, den Starken, den Helden, der ihn gefällt hat, wenn er den im Blick hat, dann werden die Machenschaften des Teufels zu lauter nichts. Dann können wir ihm entgegentreten, begegnen und stehen. Also darum geht es, Jesus im Blick. Ich möchte keine Stunde über den Teufel halten, wo auch nur der Anschein da ist, als wollte ich dafür Sorge tragen, dass er ja den Teufel recht ins Auge fasst. Nicht ein Blick. Jesus. Aber dann weiß ich, dass ich im Namen Jesu hindurchgehen darf. Im Bunde mit Jesus ist er immer der Überwundene. Immer der Überwundene. Archas, Mächte, Gewalten. Der nächste Ausdruck, nämlich mit den Herren der Welt, wörtlich. Wir haben zu kämpfen mit den Weltbeherrschern, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis. Wir leben in der Finsternis, die mit der Sünde gekommen ist. Wir leben in der Finsternis, in die er selber hineinverbannt worden ist von Gott. Er zieht uns immer in die Finsternis mit hinein. Ein Leben ohne Jesus ist immer letztlich und zutiefst Leben in der Finsternis. Er zieht uns in seine Finsternis hinein, der Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und dann ist die Rede von Geistwesen, der Bosheit. Und da steht nur was Ungeheuerliches da. In der himmlischen Welt. Das war der letzte Satz. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel, haut nicht hin in dem Fall. Sondern es steht da, mit Geistwesen, der Bosheit, in der himmlischen Welt. Und zwar steht hier ein Ausdruck im Griechischen, der noch mehr ist als himmlische Welt. Im Überhimmel. Das heißt nämlich, sein Zugang ist immer noch, wie der Zugang der Engel, bis zur höchsten Instanz zum Thron. Man hält es gar nicht für möglich, aber von hier wissen wir es. Dass Satan vor dem Höchsten erscheint. Aber als was er erscheint? Immer als der Verkläger. In der Offenbarung, im 12. Kapitel, eine ganze Häufung von Bezeichnungen dieses Teufels, der Drache, der Satan, die alte Schlange. Und da wird er auch genannt, der Verkläger der Brüder, das ist sein eigentliches Amtsnamen. Das wissen wir auch. Dass er als erstes uns immer wegzieht von Gott und im Zusammenhang damit die Sünde uns sehr lieb macht und sehr süß macht. Immer ist Sünde süß. Aber wenn du getan hast, dann steht er da als Verkläger. Kann dir überhaupt nicht vergeben werden. Hättest du nicht. Ist zu spät. Das ist das Schrecklichste, dass er der Verkläger der Brüder ist. Ich möchte auch an der Stelle nicht versäumen zu sagen, und in dem Maße, wie wir uns einander verklagen und übereinander arges reden, mit dem Finger aufeinander zeigen, ist das Gemeinschaft mit diesem Teufel, der Verkläger der Brüder. Da hat er Boden gewonnen. Das ist sein Handwerk. Da sind wir mit ihm eins. Jesus ist immer der Fürsprecher. Wer anfängt für die anderen, und wenn sie noch so tief gefallen sind oder uns noch so das Leben versauern, für sie vor Gott zu stehen und nichts anderes, kein anderes Wort komme je über meine Lippen, aber Fürsprecher beim Vater sein für alle, die mir anvertraut sind, mit denen ich täglich zu tun habe. Fürsprecher. Da bin ich eins mit Jesus, das ist sein Werk. Der hohe Priester, der immer da für uns bittet und für diese Welt bittet, mit seiner Fürsprache die Welt trägt und erhält, die wäre längst dahin, wenn er nicht vor Gott stünde. Der hohe Priester Jesus erhöht über alles. Und nun mit ihm in der Fürsprache leben, aber der Widersacher und der Verkläger, der wird uns immer mit hineinziehen in dieses einander verklagen. Wie steckt das tief drin? An der Stelle kehrt, um eins zu werden mit Jesus. Mit ihm an einer Seite. So viel über den Teufel und seine Macht und seine Machenschaft. Wenn wir etwas fragen wollten nach dem Aufenthaltsort, wir haben vorhin gelesen, dass Gott ihn da hinein verdammt hat, verstoßen. Da redet die Bibel, ich kann immer nur wiedergeben, was in der Bibel steht, von den vielen Stellen, einige wenige, von dem Abyssos, griechisch. Das heißt in unserer Sprache so viel wie der Abgrund. Eine erschütternde Stelle, Lukas 8, 31. Das ist das Kapitel von dem besessenen Gadarener, der seiner Sinne nicht mehr mächtig ist und seinen Verstand nicht mehr gebrauchen kann und seinen Willen nicht mehr gebrauchen kann. Eben besessen. Menschen total unter der Vergewaltigung des Teufels und seiner Mächte. Im Griff des Teufels. Das ist so. Der Gipfel von dem, was denkbar ist. Das Gegenstück ist immer, der Teufel kann immer noch nachmachen und kopieren. Durch die Liebe so eins geworden mit Gott. Paulus sagt, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Man könnte übersetzen, besessen bin. Von Jesus in Besitz genommen. Aber nie wird er vergewaltigen. Der Teufel vergewaltigt, gib ihm den kleinen Finger. Und dann nimmt er die ganze Hand und dann nimmt er den ganzen Kerl. Und dann bleibt nichts mehr übrig. Völlig und ganz in seinem Zugriff. Jesus bittet. Gott ruft und lockt. Und wartet auf die Antwort der Liebe. Und lockt wieder und lockt immer noch. Da geht es immer um das freiwillige Sich-Hingeben. Aber auch da gibt es ein von ihm ergriffen werden. Darum nimmt, begebet eure Leiber als Schlachtopfer. Ihr habt sie nicht ganz. Und er nimmt in Besitz, er ergreift. Das ist ein anderes Ding, von Christus Jesus ergriffen worden sein oder vom Teufel besessen sein. Der Gadarener ist ein erschütterndes Bild, aber wir wissen doch nun sehr wohl, er ist nicht bloß einer. Die Welt ist voll von besessenen Menschen. Und in diesem Kapitel von dem besessenen Gadarener lesen wir, der Mann, der umherirrt, in den Gräbern seine Behausung hat, nackt ist, kein Schamgefühl. Man könnte dieses ganze Kapitel hernehmen und sagen, das sind typische Züge und Zeichen der Menschen, über die Satan Gewalt hat. Brüllen, nicht zur Ruhe kommen, nicht sitzen können, kein Sitzfleisch haben. Ein Zug zu den Gräbern, wo der Tod ist. Und wieder brüllen, sich selber quälen, mit Steinen sich schlagen, was da alles berichtet wird. Und dann Jesus. Da er Jesus sah, Vers 28 ist das, Lukas 8, 28, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut und sprach, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, du wollest mich nicht quälen. Und wir wissen, hier redet letztlich und zutiefst gar nicht mehr der Mensch, sondern das sind die Geister, die sich seiner Sprache bedienen. Mich nicht quälen. Im anderen Evangelium wird es noch deutlicher. Er läuft Jesus entgegen, wie Jesus sich nahe, eilt auf ihn zu, wirft sich vor ihm nieder, das ist. Und jetzt wartet man, jetzt wird er sagen, Herr, erbarm dich mein. Und dann kommt über die Lippen, geh weg. Was willst du mich quälen? Und das ist er gar nicht, der seiner Sinne nicht mächtig ist, der nicht mehr weiß, was er tut, der nicht mehr kann. Und dann ist es Jesus, der dem unsauberen Geist gebietet, auszufahren. Er hatte ihn lange Zeit geplagt, ward mit Ketten, Fesseln gebunden, gefangen gehalten, zerriss seine Bande, ward getrieben von dem bösen Geist in die Einöde. Und Jesus fragte und sprach, wie heißt du, fragt diesen Geist. Er sprach Legion, denn es waren viele böse Geister in ihm gefahren. Wir sind nicht bloß einer. Besessen. Mächte. Menschen gebunden. Und gequält. Und sie baten ihn, jetzt kommt Jesus. Jetzt kommt der, dessen Befehl sie sich nicht widersetzen können. Der macht über sie. Und sie wissen, was sagt sie zu Gott. Und sie baten ihn, dass er sie nicht hieße, Luther revidiert, in die Hölle fahren, führt irre. Aber hier steht das Wort Abisas. Abisas. In den Abgrund. Noch nicht in den Abgrund, heißt er. Das heißt mit anderen Worten, Abgrund, die Welt, in die hinein die Finsternis von Gott verbannt ist. Sie zittern, die Dämonen selbst zittern vor dem Abgrund. Noch nicht und in den Abgrund. Sie bitten ihn, dass er sie nicht hieße in den Abgrund fahren. Da selbst eine Schweineherde. Sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in sie zu fahren. Er erlaubte es. Da fuhren die bösen Geister aus von den Menschen und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang in die See. Und er sagt, tollwütig oder wie soll man das nun nennen, auch das ganze Kapitel gehört hinein, die leidende Kreatur. Ich könnte viele Dinge sagen, einfach jetzt von der Praxis her. Und die Hirten, die das sehen, kommen. Sie finden den Menschen, von welchen die bösen Geister ausgefahren waren. Und nun steht da, sitzend zu den Füßen Jesu. Die Geister weg und der Mensch ist zur Ruhe gebracht. Bekleidet,
Das haben sie ihm Kleider gebracht. Er hat es angezogen. Hat seinen Scham wieder. Und vernünftig. Er kann seine Vernunft wieder gebrauchen. Seinen Verstand wieder gebrauchen. Befreit von diesem ganzen schrecklichen Zwang. Hier läuft es doch absolut nicht herrlich, dass Jesus gekommen ist, frei zu machen. Jesus ist gekommen und springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen in zwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er macht recht frei. Bringe zu Ehren aus Sünden und Schanden. Jesus ist gekommen und springen die Bande. Der starke Erlöser bricht dem gewappneten Starken ins Haus. Springe des Feindes befestigte Schlösser. Für die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jawohl, Gott sei Lob und Dank. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Was mich so erschüttert an der Stelle, die Dämonen zittern vor dem Abgrund. Bloß nicht in den Abgrund. Dieses Wort Abysos, Abgrund, spielt auch an anderen Stellen der Bibel eine Rolle, wenn es euch nennen soll, Offenbarung 9. Das sind Endzeitvisionen gewaltiger Art. Buch der Offenbarung. Ein so kostbares Buch, und ich wünschte, wir könnten es miteinander lesen. Da heißt es 9,1, der fünfte Engel posaunt: Ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Ihm ward der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds, wir könnten besser sagen, zum Schlund des Abgrunds gegeben. Das, was durch die Barmherzigkeit Gottes verschlossen ist, Mächte unter Verschluss, heißt das ja, der Abysos, wird in dieser letzten Zeit aufgetan. Und dann wird uns geschildert, wie das geschieht. Er tat den Brunnen, den Schlund des Abgrunds auf, und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen, das sind Bilder, verfinsterte Sonne und so weiter. Und sie quälten die Menschen, zum Krieg gerüstet und alles, was darin steht. Das heißt, in dieser letzten Zeit, die der Wiederkunft des Herrn vorausgeht, ist der Schlund des Abgrunds aufgetan, aufgeschlossen. Die Mächte, die herausquillen wie Rauch. Und ihr Wesen ist verdunkeln, vernebeln, Gesicht nehmen, quälen. Und dann ist die Rede von Krieg und nochmal Krieg und Kriegsgeschrei. Das ist ihr's. Der geöffnete Schlund des Abgrunds. Anders gesagt, eine dämonisierte Welt. In einem Maße wie nie zuvor, eine dämonisierte Welt. Die Welt, in hinein der Herr wiederkommen wird. Eine dämonisierte Welt. In demselben Kapitel 9 lesen wir übrigens etwas, dass es eine organisierte Welt ist, der Abgrund. Offenbarung 9, Vers 11. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Diese Dämonen, die da hervorquellen, richtig quellen, haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Des Name heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollyon. Beides heißt Verderber, Zerstörer. Sie stehen unter der Herrschaft, der Knute dieses Königs des Abgrundes. Und darum zittern die Mächte. Hölle ist schrecklich. Satan ist schrecklich. Auf der einen Seite dieser kalte Engelfürst, von Gott abgefallen, der uns alles Mögliche verspricht und die Welt in ein Chaos verwandelt. Auf der anderen Seite die Liebe Gottes, die Werbende. Jesus, der uns nicht betrügt, nicht täuscht und der das hält, was er verspricht und der uns ruft und nicht müde wird zu rufen. So viel über diese gefallenen Engel. Und nun in Kürze. Der Fürst der Welt hat durch seinen Fall auch die Welt in den Fall hineingezogen. Ich kann nur mal das sagen, was viele Bibelleser und Christen seit eh und je gelesen und verstanden haben. Schöpfungsgeschichte mal ganz anders, aber ich darf es mal aufleuchten lassen. Das erste Kapitel. Und etwas, was man durchaus hören darf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht.
So wie wir sie kennen, brauche ich nicht zu sagen. Gott schuf und hat dann nacheinander alles geordnet. Es hat immer wieder solche Bibelleser gegeben, zu allen Zeiten, die das anders gelesen haben. Nicht die Erde war wüst und leer, sondern die gesagt haben, die Erde wurde, ward. Sie ward wüst und leer. Beides ist möglich, sprachlich. Und war finster auf der Tiefe. Wüst und leer, da steht ein Wort, was in unsere deutsche Sprache als Lehnwort reingerutscht ist. Tohu wabohu. Wissen wir ja auch, wenn wir sagen, na, bei euch zu Hause ist ja ein Tohu wabohu. Da liegt der Kamm auf der Butter. Das Wort Tohu wabohu, alles durcheinander. Und es so verstanden haben, Schöpfungsbericht, der erste Vers. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber nicht ein Tohu wabohu hat er geschaffen. Sondern von ihm kommt alle gute und vollkommene Gabe. Aber hier wie im Verborgenen, dieses Geheimnis, der Teufel, die Frage sowieso, wo kommt der her? Und die Engel Gottes, die ja auch mit vor diese Schöpfung gehören. Und hier sein Fall, er, der die Erde durch seinen Fall zu einem Tohu Wabohu gemacht hat. Finsternis auf der Tiefe. Aber über den Wassern, die ganze Erde nur noch wie ein Wasser, schwebt der Geist wörtlich aus dem Hebräischen, brütete der Geist, wie so eine Mutterhenne, die ihr Flügel ausbreitet über dem Gelege, es mit Wärme durchdringt und dann bricht das Leben hervor, es formt sich, es wird Organismus, es ist ja immer wieder ein großes Wunder, wer das mitverfolgen kann, Berlin sieht man sowas nicht. Wenn man dann so ein Ei ans Ohr hält und es piepst schon drin. Dann ist immer noch ein Ei. Und dann von innen aufgepickt wird, schon ein Löffel drin. Das kleine Ding hat extra dazu einen kleinen Haken auf seinen Schnabel, der dann bald nach der Geburt wegfällt. Bloß um das aufzubrechen. Und dann kommt es rausgekrochen. Eine halbe Stunde später steht es schon etwas wackelig auf den Füßen. Und nochmal eine halbe Stunde später pickt schon nach Hirse von erst ein paar Mal daneben, aber es dauert nicht lange und es trifft ganz genau. Wieder das Leben sich entfaltet und indem die Henne es mit Wärme durchdringt. Das ist das, was der Geist Gottes macht, der sich des Tohu Wabohu annimmt. Auch unseres Tohu Wabohu, der uns so liebt, wie wir sind, so verkehrt und verdreht und verstürzt. Und nicht ablässt, bis das Neue hervorbricht. Das ist die Liebe Gottes, wenn man so lesen wollte. Ich wollte es nur mal mit gesagt haben. Wenn man so lesen wollte, dann leuchtet hier an der Stelle die ganz große Liebe Gottes auf. Der Geist, der sich des Tohu Wabohu annimmt. Aber wenn es so ist, dann wäre das, was dann kommt, nicht Schöpfungsgeschichte, sondern die Geschichte einer Wiederherstellung. Bis dass es heißt, sehr gut. Und in dieser Geschichte der Wiederherstellung, der Restitution, wie man das gern nennt, ist der Mensch mit einbezogen und hat er seine besondere Aufgabe, der Mensch die Krone der Schöpfung. Von daher gesehen ist es nur allzu verständlich, wenn dann der Teufel, bereits im dritten Kapitel wird er erwähnt, den Menschen als das eigentliche Ziel seiner Angriffe sieht. Dem Gott in seinem Plan der Neuordnung und Wiederherstellung aller Dinge gebrauchen will. 1. Petrus 5, 8. Und die anderen Stellen, die könnt ihr euch selber suchen, weil die Bibel ganz viel davon sagt. Da heißt es, seid nüchtern, zu den Kindern Gottes gesagt, und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, euer Widersacher, der Teufel, der Durcheinanderwerfer wieder, sucht immer eine Sache wider uns, damit er uns verklagen kann. Geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und wieder die Kinder Gottes richtet er seine Angriffe. Wieder den Menschen überhaupt, den Gott
berufen hat, zu hohem Beruf, da es um die Wiederherstellung des Zerstörten geht. Gott, der durch den Menschen handelt. Und dann heißt es, dem widersteht, fest im Glauben, widerstehen. Und das heißt auch wieder feststehen, fest im Glauben. Oder das andere, Epheser 6, ich brauche es nicht nochmal aufzuschlagen, wo es heißt, steht. Der Mensch, der im Bunde mit Jesus lebt, ich nehme jetzt voraus, und der nun teilhaben darf an der Macht und Vollmacht Jesu, das ist unsere Berufung. Und dem nun der Herr auch sagen kann, Matthäus 10, die Aussendungsgeschichte, ich habe euch Vollmacht gegeben. Wir redeten von dem Mächtigen. Und hier sagt er, ich habe euch Vollmacht gegeben. Vollmacht über alle Gewalt des Feindes, sagt der Herr Jesus. Und dazu der Dienstbefehl, treibt die Dämonen aus. Und das gehört wirklich zum Dienstbefehl, den Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Er hat nicht bloß gesagt, haltet schöne Predigten, sondern er hat gesagt, handeln. Und das ist jetzt möglich, durch Jesus. Jünger Jesu sein, ein Berufen sein in den Kampf, wieder in der Finsternis. Ich habe euch Vollmacht gegeben. Für alle Gewalt des Feindes. Treibt Dämonen aus, sagt auch, heilt die Kranken. Macht die Aussätzigen gesund, weckt die Toten auf. Handelt. Die Gemeinde Jesu ist dazu gerufen und berufen, diesen Widersacher Gottes aus allen seinen Positionen zu rufen. Menschen unter der Herrschaft Jesu haben Macht über die Geister. Und es ist sicher ganz wichtig, uns dafür die Augen zu öffnen, das gehört auch dazu, damit wir das, was uns gegeben ist, gebrauchen. Ich sage es nochmal, Menschen im Bunde mit Jesu haben Macht über die Geister, Macht über die Dämonen. Und das ist nicht so ein harmloser Spaziergang Nachfolge, sondern auf in den Kampf wider die Mächte, dass sie hinausgetan werden und Jesus seine Herrschaft kundmachen kann. Dafür wäre viel zu sagen. Mal ein paar Dinge vielleicht, dass wir damit schließen können. Und da mag manches aufleuchten. Ich denke an ein Beispiel, wo es uns eigentlich so erstmalig in besonderer Weise offenbar wurde, der Herr hat uns Macht gegeben. Die Mächte sind überwunden. Wir wurden mal gerufen nach auswärts von einem Bruder, der auf dem Verkündigungsdienst stand, und seine Tochter, 18 Jahre alt, tobte, war hochgradig besessen. Der Vater wusste keinen Rat und fragte, ob er nicht mal kommen wollte. Wir sind hin. Ich hatte sie nie zuvor gesehen, sah sie nun. Es war keine Frage, dass es Besessenheit ist, das schreckliche Bild. Teufel macht immer hässlich, Jesus macht schön. Das ist wirklich wahr. Wo der Geist Jesu am Werk ist und die Schönheit Jesu hervorbricht, das sieht man. Verwandelten Gesicht, die war hässlich. Die war richtig hässlich, schrecklich. Nackt, tobte, in der Wand hoch. Der Vater erzählte, ich fragte, sagte, das hat sie davon. Und sagte, wie sie in einen pfingstlichen Kreis gegangen ist. Und ich habe sie immer gewarnt. Und das ist die Folge. Ich konnte es nicht so ganz abnehmen. Aber er fügte dann noch hinzu, ich habe es ja an meinem eigenen Leib erfahren, wie wir 18 Jahre alt waren, meine Schwester und ich. Große Erweckung damals, nach der Jahrhundertwende. Da haben wir uns auch bekehrt und sind Kinder Gottes geworden. Dann hörten wir so Pfingstberichten von Geistesauf- und Geisteserfüllung. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir auch haben und sind niedergekniet, mein Freund und ich. Und haben gesagt, Herr, taufe uns mit dem Heiligen Geist. Und da habe ich aber den Pfingstgeist kennengelernt, sagt er. Da fing das an, in mir zu fluchen und zu lästern. Da habe ich ihn kennengelernt. Und unreine Bilder und Vorstellungen. Und nun geht es ihr ja genauso. Und da habe ich ihn nur gefragt, Bruder, wie oft sind Sie als Kind und in Ihrer Jugendzeit besprochen worden? sondern das kann ich nicht zählen, wenn man Schnupfen hat, hatte Mutter uns zur Besprechfrau geschickt. Dann habe ich ihm gesagt, die Geister haben sich gerührt in ihnen, als sie anfingen zu beten, Herr, fülle uns mit dem Heiligen Geist. Die waren schon da.
Wie oft wird man, wenn Erweckung ist, in einer Stadt, in einem Dorf, in einem Landstrich, dass es mitunter vorkommt, dass Menschen durchdrehen. Es drehen immer nur die durch, in denen die Geister sind. Und die wissen, jetzt ist die Zeit, wo wir gehen müssen. Das ist so, als wenn jemand einen kostbaren Schatz, ein schönes Stück in seiner Hand hält und er macht es ihm strittig und jetzt greift einer danach sofort, packt er zu und hält es fest. Und der kann sich so harmlos stellen, Menschen unter der Herrschaft der Finsternismächte. Aber wenn dann der Geist Gottes anfängt zu wehen und zu wirken und zu rufen und Menschen zu Jesus kommen, dann packen die Geister zu und dann lassen wir sie kämpfen. Dann drehen oftmals Menschen durch. Das ist für mich ein ganz klarer Fall. Noch nie hat einer einen Teufel gekriegt, der am Heiligen Geist gebeten hat, einen Dämon gekriegt. Dafür verbirgt sich Jesus. Er wusste schon, warum er gesagt hat, wenn einer bittet, Gott bittet um ein Ei, dann gibt er ihm doch keinen Stein. Oder um Brot gibt er ihm doch keinen Stein. Wenn einer um ein Ei bittet, gibt er doch keinen Skorpion, dann ein Gift. Wenn einer einen Fisch haben will vom Vater, gibt er ihm doch keine Schlange. Das ist von vornherein klare Bürgschaft. Aber wenn da, wo Erweckung ist und wo der Geist Gottes ruft, dann auf einmal der und jener in solch eine Unruhe kommt, dann wird nur deutlich, welche Unruhe in der unsichtbaren Welt aufbricht, wo die Botschaft von Jesus gesagt wird. Und dort ist Auftrag, treibt aus, löst sie aus den Banden. Jesus ist da, nun sprengen die Banden. Das ist mir damals so wichtig gewesen. Der Vater hat sich sagen lassen. Und dann ist geboten worden, ich werde nicht vergessen, wie ein Geist nach dem anderen ausfuhr. Und wie der letzte raus war, richtete die sich auf in ihrem Bett. Die war im Augenblick verwandelt. Und die war so schön. Und dann sang sie mit einer schönen, klaren Stimme, Ehre sei dem Lamm. Ehre sei dem Lamm, Ehre sei dem Lamm in der Höhe. Ist schon längst Mutter geworden, Kinder und ist ein rechtes und fröhliches Gotteskind geblieben. Das ist ein Stück von dem, treibt die Dämonen aus, die Geister der Finsternis, die Macht haben und wiederum keine haben. Ist ja gar nicht wahr, dass sie welche haben, die im Namen Jesu kommen, haben Macht über die Mächtigen. Oder wo ganz anders. Ich denke an einen Fall, war es auch so gerufen, nachts war das, nach auswärts, auf den nicht kommen könnten, auch an die wir gar nicht kannten, Jungs, Mädel. War schrecklich. Wenn da die Mächte so mit den Händen greifen könnten, würde ich sagen, wirklich gekauerte. Und die taub war und blind und stumm geworden. Aber als Folge von Besessenheit. Wir haben das vom Herrn gebetet, saßen dann eine Weile da, neben ihr. Und wenn ich den Namen Jesus sagte, und besonders wenn ich sagte, oh Lamm, weißt, dass das Lamm, Jesus als Lamm, in der Offenbarung Johannes heißt, eigentlich Lämmlein. Kleines, schwacher Lämmlein. Das ist Jesus geworden, uns zu gut. Wenn ich das so vor mich hin sprach, fuhr die hoch wie ein zorniger Löwe. Und ich dachte, also ist sie doch nicht auf. Ja, das ist doch. Und dann habe ich leise für mich im Herzen gebetet, habe kein Wort mehr im Rücken gebracht. Und immer wenn ich sagte Lamm oder Lämmlein, fuhr die hoch. Und da war es nochmal deutlich, die Mächte. Das sind Mächte. Ich will es gern mal so sagen, damit uns das ganz konkret wird. Dass das eine Welt ist, dass das Realitäten sind, dass das Tatsachen sind. Mächte, mit denen wir es zu tun haben in dieser Welt. Augen verschließen hilft uns nicht weiter. Aber auch das andere. Welch ein Zorn, wenn bloß der Name genannt wird. Jesus, Lamm, Lämmlein. Und wussten wir nun, dass wir im Namen Jesu den Geistern Befehl erteilen dürfen. Wir haben sie am nächsten Tag mit nach Hause genommen, dass sie ein paar Tage sich erholen konnte. Sie konnte sehen, sie konnte hören und sie konnte reden. Da
Der Herr, der mächtiger ist als die Mächte. Wir sind in einem herrlichen Kampf hineingestellt, wo der Sieg errungen ist. Nicht, wo wir einen Sieg errungen müssen, nur ihn kundmachen. In Jesu Namen. Aber es sind überwundene Mächte und Kräfte. Und wie das auch wieder mit Sünden zusammenhängen kann. In meiner ersten Korintherzeit brauche ich massive Beispiele. Seltsam stellt sich das auf. War es wieder ein junges Mädel, das könnte auch von Männern erzählen. Noch eine 18-Jährige. Nachbar, sie wurden gerufen. Fromme Eltern. Wirklich fromme Eltern. Elternhaus, wo sie am Segen steht. Sie ein Zwillingskind, Zwillingsschwester. Sie war seit Wochen schwer krank. Niere, in ihrem Becken. Und keine Möglichkeit, die siechte dahin. Es gab keine Möglichkeit. Es war auch da so, dass die Eltern gern wollten, dass in Jesu Namen gehandelt wird, auch Mächten geboten. Und wir kamen nicht ein Stücklein voran. Es hat uns alle mächtig bewegt. Die Gemeinde ging ins Gebet. Es war so, dass dieses Mädel selber glaubte. Die konnte nicht mehr laut sprechen, die konnte nur noch flüstern dann. Und zuletzt so, dass man das Ohr richtig zum Mund hinhalten muss. Und dann sagte sie immer dasselbe, so oft man kam: In Jesu Wunden bin ich geheilt. Und es hat uns so erschüttert, dass sie so unerschütterlich in ihrem Vertrauen war. In Jesu Wunden bin ich geheilt. Ich weiß noch, wie ich das letzte Mal dann bei ihr war. Und das kam noch, das war gehaucht. In Jesu Wunden geheilt. Was anderes hat sie nie gesagt. Und wir merkten die Sicht da. Was haben wir zu tun? Da war die Gemeinde im Gebet rund um die Uhr. Und als wir eine Nacht hinter uns hatten, dann am Morgen miteinander beteten, gab Gott ein Gesicht. War übrigens in dem Kreis das erste Mal, das ist schon weit zurück. Und da zeigte er eine Geburtsstube, eine Mutter, die Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Und das eine dieser neugeborenen Kinder wurde von der Hebamme besprochen. Da haben wir gelobt und gedankt, gesagt, aber dann schön, vielen Dank, ja. Rin ins Auto und in den Nachbarort. Und wir kamen hin, muss wirklich sagen, ich glaube nicht, die würde den Tag überstanden haben. Die war wirklich vom Tod gezeichnet. Aber wir wussten jetzt, besprochen. Wir verharmlosen die Dinge. In einer falschen Weise. Und wir haben sie in Jesu Namen gelöst. Von dem, was die Hebamme an ihr gehandelt hat, nun kann man nur sagen, des Teufels Namen. Und ihr werdet mitlachen, wenn ich sage, noch an dem Tag hat sie gebeten, ihre Eltern, um das Lieblingsgericht, meint sie es nicht, Kartoffelpuffer und saure Gurke, die seit Monaten nur noch kleine Bissen aß, zuletzt lange gar nichts mehr, und in den letzten Tagen ein Teelöffelchen voll Flüssigkeit auch mehr nicht. Und dann hat sie Kartoffelpuffer und saure Gurke wirklich gegessen. Und sie ist ja gut gekommen. Und sie steht heute im Dienst des Herrn. Ja. Das sind alles Dinge, wo das mal aufleuchtet von der Praxis her. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Es sind Fürsten und es sind Gewaltige. Was können sie verderben und zerstören? Aber nur, weil wir nicht Gebrauch machen von dem, was uns gegeben ist vom Herrn. In Jesu Namen den Mächten gebieten, dass sie weichen. Dort ist ein großer und herrlicher Auftrag. Ich hoffe, dass wir nicht gehört haben, eine Verherrlichung des Teufels. Zu denen möchte ich nicht gehören, die überall bloß den Teufel sehen und an der Wand malen. Schrecklich, wenn man auf ihn guckt, das ist wie der lähmende Schlangenblick. Und das Vöglein kann keinen Flügel mehr regen und bewegen. Es ist so schrecklich, immer so gleichsam auf den Teufel gucken und überall den Teufel sehen. Aber auf Jesus gucken, dort muss er allein weichen, da verliert er seine Macht. Das heißt, stehen im Glauben, Blick auf ihn. Nichts anderes, Blick auf Jesus. Und wir stehen im Glauben. Wo Jesus ist,
ist seine Macht zu Ende. Und wir sind gerufen in die Gemeinschaft mit Jesus. Aber da habe ich eine ganze Menge von weggenommen. Ich konnte mir sauber reden, nicht ersparen. So Gott will, und wenn ich nochmal komme, dann würde ich nochmal ein Kapitel besonders behandeln. Das ist das Kapitel des Sündenfalles, wie der Mensch in den Fall gezogen worden ist und dann, wenn es möglich ist und sich ergibt, dann nur wirklich bei Jesus einzusetzen. Das Werk Jesu unter dieser Perspektive einmal gesehen und die Gemeinde Jesu, wie sie ihre Vollmachten gebrauchen kann. Ich habe es nun mal sagen und bezeugen wollen, dass er nicht ohne Waffenrüstung uns in diese Welt hineinsendet, sondern mit einer vollkommenen Waffenrüstung, wenn wir sie nur erkennen und gebrauchen lernen, dem Namen Jesu.